rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 82. Folge von Schäuber fragt nach. Die SPÖ-Mitgliederbefragung hat ein wirklich außergewöhnliches Ergebnis gebracht. Nämlich das Ergebnis, dass es noch kein Ergebnis in der Frage gibt, ob die Befragung ein Ergebnis gebracht hat. Ein einziges Ergebnisdetail gilt als unumstritten, nämlich dass bei Pamela Rendi-Wagner, wie schon oft von ihr angekündigt, aber jetzt erst realisiert, die Richtung stimmt. Nämlich die Richtung Ausgangstür in der Parteizentrale. In zahlreichen politischen Nachrufen wird nun zu analysieren versucht, woran Rendi Wagner gescheitert ist. Ich kann dazu eine kleine Anekdote beitragen. Unmittelbar nachdem Rendi Wagner mitten im Wahlkampf die Teilnahme an einer ORF-Diskussionssendung für alle überraschend kurzfristig abgesagt hatte, wollte ein ORF-Redakteur von ihrem Pressesprecher wissen, warum sie diese Chance zur Präsentation ihrer Ideen nicht nütze, worauf der Sprecher erklärte, dass die Absage aus strategischen Überlegungen erfolgt sei. Der Redakteur hat daraufhin nachgefragt, um welche, nicht gleich als solche erkennbare Strategie es sich dabei handle, und bekam zur Antwort: Pamela Rendi-Wagner wird sich ins Kanzleramt schweigen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Woran es gelegen hat, kann man nur mutmaßen, in den letzten Monaten vielleicht sogar daran, dass sie sich zu wenig an diesen Vorsatz gehalten hat. Welche Richtung für die SPÖ in Zukunft stimmt, wird derzeit heftig diskutiert. Die Partei erinnert dabei an einen orientierungslosen Autofahrer, der mitten auf der Straße stehen bleibt und zuerst den rechten Blinker einschaltet, dann nach links blinkt und schließlich vor lauter Überforderung die Warnblinkanlage aufdreht. Die Berichterstattung darüber passt sich mitunter dieser Überforderung an. So schrieb beispielsweise die Profilhumorkanone Gernot Bauer:
Wer als Junger kein Linker ist, hat kein Herz. Wer als Alter immer noch einer ist, keinen Verstand.
Leider wird dieser Spruch immer unvollständig zitiert. Die richtige Version lautet:
Wer als Junger kein Linker ist, hat kein Herz. Wer als Alter immer noch einer ist, keinen Verstand. Und wer in egal welchem Alter diesen Spruch aufsagt, hat weder das eine noch das andere.
Apropos Abwesenheit von Herz und Verstand. Was gibt es Neues bei der FPÖ? Die Antwort: Ermittlungen wegen Verdacht der Wiederbetätigung und Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht gegen hochrangige Wiener und steirische FPÖ-Politiker. Diese Antwort gilt jetzt nicht, denn die Frage war, was gibt es Neues bei der FPÖ? Und da gibt es tatsächlich was bisher noch nicht Dagewesenes zu berichten. Die FPÖ hat Humor. Konkret ist es ihr gelungen, die Tagespresse hereinzulegen, nämlich mit einer täuschend echt wirkenden Klage gegen das Satiremedium. Wobei, so perfekt war sie dann auch wieder nicht. Man hätte den Braten riechen können, wenn man schaut, wer die Klage eingebracht hat. Ein ehemaliger FPÖ-Bundesrat, der schon vor ein paar Jahren mit einer Satireaktion auffällig wurde, indem er behauptete, er hätte die im gleichen Haus seiner schlagenden Burschenschaft gemeldeten rechtsextremen Identitären nicht bemerkt. Dass es sich bei der Klage gegen die Tagespresse um Satire handeln muss, kann man ja auch anhand der Klage selbst erkennen. Die bringt nämlich zum Ausdruck, dass die von der Tagespresse in einem Fake-Brief an Gastronomen gemachten Forderungen nach Einführung einer verpflichtenden Panierquote, einem Andreas Gabalier-Fleischlaberl oder die Warnung vor Überfremdung der autochthon niederösterreichischen Küche durch Wiener Zweitwohnsitzer von realen FPÖ-Forderungen nicht unterscheidbar wären. Und das sich gerichtlich bestätigen zu lassen, also nicht böse sein, Freunde, so deppert ist die FPÖ auch wieder nicht. Oder? Na, schauen wir mal. Außerdem hat die FPÖ derzeit wirklich andere Probleme. Ganz aktuell wirkt ihre demutsvolle Hingabe an Viktor Orban noch fragwürdiger, als sie es schon vorher war. Grund ist, dass Orban über 2000 verurteilte Schlepper aus ungarischen Gefängnissen in die Freiheit entlassen hat. Das mag im ersten Moment völlig konträr zu Orbans bisheriger Politik wirken, ist aber in Wahrheit ganz im Gegenteil. Absolut logisch, folgerichtig im Sinne von Orbans Grundhaltung. Schlepper betrügen Menschen mit falschen Versprechungen. Der Orban-Clan betrügt Europa um Fördergelder. Orbans Haftentlassungen der Schlepper sind ein Solidaritätsakt unter Betrügern. Man nennt das Gauner-Solidarität. Dass es die bei Orban immer schon gegeben hat, wissen aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schon länger. So habe ich hier schon von einem wegen Geldwäsche im Drogenhandel und Finanzierung islamistischer Terroristen weltweit von Interpol gesuchten Kriminellen berichtet, der Asyl bei Orbans Schwiegersohn in einer herrschaftlichen Villa in bester Budapester Lage bekam, und zwar vis-à-vis vom Haus des Schwiegerpapas. Bei richtigen Verbrechern zeigt Viktor Orban also, wie Flüchtlingsbetreuung zu echter Nachbarschaftshilfe werden kann. Wobei, zum Thema Nachbarschaftshilfe für von internationalen Polizeibehörden gesuchte Herren gibt es auch aus Österreich Neues zu berichten. Der sich in der Villa des Investors und ÖVP-Parteispenders Alexander Schütz vor einem Auslieferungsantrag der US-Behörden versteckende Oligarch Dmytro Firtas wird nun auch noch als Beschuldigter in einem neuen Strafverfahren geführt. Ihm wird vorgeworfen, den ukrainischen Staat beim Ankauf von Gas zwischen 2016 und 2022 um rund 450 Millionen Euro betrogen zu haben. Ich habe in diesem Podcast schon von der prominenten Rolle berichtet, die Firtas in Catherine Beltons Enthüllungsbuch Putins Netz spielt. Belten schreibt dort unter anderem, dass es Firtas Firma Rosukroenergo darum ging, Beamte zu korruptieren und zu kaufen und auf diese Weise die Demokratie in Russlands Nachbarstaaten zu untergraben, Schmuggelwirtschaft aufzubauen und Schwarzgeldoperationen für Putin durchzuführen. Firtas sei der Lieblingsgashändler des Kreml gewesen, mit besten Verbindungen zum bekannten, auf der FBI-Fahndungsliste der meistgesuchten Verbrecher stehenden russischen Mafia-Boss Semjon Mogilewitsch. Dazu habe ich jetzt noch in einem anderen Buch was Interessantes gefunden, nämlich im vom britischen Investigativjournalisten Tom Burgess vor 3 Jahren geschriebenen Kleptopia, wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern. Das Buch ist eine Art Leistungsschau zum Thema internationale Geldwäsche, in dem Firtas wenig überraschend auch mehrere Seiten gewidmet sind. Unter anderem wird seine enge Beziehung zu Mogilewitsch beschrieben, wobei mir ein Detail besonders gut gefällt. Als einer der vielen Geldwaschfirmen diente Mogilewitsch auch eine Bestattungsfirma. Angesichts der Tatsache, dass nach dem russischen Mafia-Boss und Putin-Kumpel nicht nur wegen Aktienbetrug, Beteiligung an Waffenhandel, Erpressung und Drogenhandel gefahndet wird, sondern auch wegen von ihm veranlassten Auftragsmorden, erscheint mir ein ihm gehörendes Bestattungsinstitut von einem konsequenten Synergiegedanken inspiriert. Durchaus möglich, dass auch für den nach wie vor in Wien weilenden Firtasch Synergieüberlegungen eine Rolle spielen. Betreut vom bewährten ÖVP-Spin-Doktor Daniel Kapp kann er sich darüber freuen, dass über den Firtasch vorgeworfenen 450 Millionen Euro Gasbetrug nicht allzu viel in heimischen Medien berichtet wurde. Am skurrilsten war dabei die Überschrift einer im Volksmund Schmalbad-News genannten Fake-News-Plattform. Ukraine geht auf Oligarchen-Firtasch los. Der Arme. Sollten die finanziellen Forderungen gegen ihn schlagend werden, kann er sich ja vielleicht bei Schmalbad-News künftig ein bisschen was dazu verdienen. Die Plattform gehört nämlich Eva Schütz, der Ehefrau von Firtaschs Quartiergeber. Er würde also in der Familie bleiben. Und vielleicht wird dort demnächst eine TV-Show frei, nämlich die des Novomatic-Lobbyisten Gerd Schmidt, der vor 2 Wochen wegen versuchter Bestimmung zu einer falschen Zeugenaussage erstinstanzlich zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt wurde. Firtasch könnte hier vielleicht einspringen. Denkbar wären beispielsweise ein Anti-Reisemagazin, Ich möchte niemals nach New York, das Reality-Format Geschützt mit Schütz oder die Castingshow USDS Ukraine sucht den Superdieb. Ein Superstar der heimischen Weinszene ist mittlerweile Herbert Zillinger aus Ebenthal im Weinviertel. One of the most exciting wine producers anywhere, nennt ihn die berühmte britische Weinkritikerin Jancis Robinson. Zu Recht, wie seine naturbelassenen, tiefgründigen und aromatisch vielschichtigen Weine immer wieder beweisen. Heute im Glas habe ich aber ein bisschen ein Gegenprogramm, denn der grüne Veltliner Foxy 2020 besticht vor allem durch seine Leichtigkeit und zeigt, dass man auch mit nur 9% Alkohol einen spannenden Wein machen kann. Dass der auch preislich im einstelligen Bereich bleibt, macht ihn noch erfreulicher. Prost! Weil ich vorhin von einer Fake-News-Plattform berichtet habe, eigentlich will ich da so wenig Namen nennen wie möglich, weil stop making stupid people famous. Ich möchte lieber jene zu Wort kommen lassen, die das Gegenteil machen. Also tatsächlich versuchen, der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Ein Mann, der das seit vielen Jahren unermüdlich und immer wieder aufs Neue versucht, ist heute mein Gast, nämlich Armin Wolf. Grüß dich, Armin.
Hallo Florian.
Im Zeitalter allgegenwärtiger Fake News hast du mit Peter Filzmeier das Buch Der Professor und der Wolf, das Einmaleins der österreichischen Politik geschrieben. Es erscheint mir in seinem Erklärungswillen grundlegender Fakten als eine Art Fake News-Gegengift. War das für euch auch eine Motivation, dieses Projekt zu machen?
Auf eine gewisse Weise schon, weil tatsächlich der Anlass ja dafür war, der Präsidentschaftswahlkampf im Herbst, als da doch ein paar, sagen wir mal, verhaltensauffällige Kandidaten sich beworben haben und in ihren ersten Interviews gesagt haben, was sie denn nicht alles als Bundespräsidenten machen werden, vom Entlassen der Regierung, das ginge ja noch, bis zum Ausschreiben von Neuwahlen, dem Ende der Russland-Sanktionen, dem Bekämpfen der Inflation, also gerade, dass sie nicht Badewetter und Freibier für alle für 6 Jahre versprochen haben. Und da dachte ich mir tatsächlich, vielleicht sollte man mal der geneigten Wählerschaft erklären, was der Bundespräsident denn überhaupt darf und kann und soll und wozu es den gibt. Und habe mir dazu eben den Peter Filzmeier gesucht. Und als wir dann schon dabei waren, haben wir uns gedacht, naja, wenn wir jetzt schon den Bundespräsidenten erklären, dann können wir doch den Rest auch gleich erklären.
Und das war dann quasi, so ist das Projekt entstanden, dass ich gesagt habe, grundlegendes Wissen über Politik und was in Österreich überhaupt möglich ist, fehlt offensichtlich so weit in der Bevölkerung, weil nicht einmal die Kandidaten es wissen.
Ja, wobei ich ja nicht sicher bin, ob es die Kandidaten nicht wissen oder gewusst haben, da da traue ich mir kein Urteil zu. Und ich würde der Bevölkerung da jetzt auch keine große Schuld geben, weil es jetzt nicht die Aufgabe von Menschen, ich weiß nicht, die tagsüber in der Bäckerei stehen oder in der Steuerberatungskanzlei arbeiten oder am Abend kellnern, mit dem Bundesverfassungsgesetz unterm Arm rumzulaufen und alle österreichischen politischen Institutionen und ihre Kompetenzen zu kennen. Aber was ich mir schon gedacht habe und was ich mir schon sehr, sehr lange denke, ist, dass wir ja in unserer täglichen Arbeit, wir in den Nachrichten, aber zum Teil ja auch du in dem, was du machst, schon sehr viel auch voraussetzen. Jetzt nehme ich mal an, dass die Leute, die deinen Podcast hören oder in deine Programme gehen, politisch sehr interessiert und wohl auch überdurchschnittlich informiert sind. Aber wir machen ja die Zeit im Bild 1 oder die Zeit im Bild 2 schon für eine sehr, sehr breite Bevölkerungsschicht. Und wir setzen da oft Dinge voraus, die wir nicht jeden Tag erklären können in 1.30 oder 2.30, die aber einfach objektiv viele Menschen nicht wissen. Also dreimal die Woche hörst du in der ZIP, dass ein Gesetz in die Begutachtung gegangen ist. Und ich würde mich wetten trauen, dass 90% der Menschen nicht wissen, was das heißt.
Der Kampf gegen Fake News ist durchaus ein gemeinsames Anliegen. Jetzt ist aber eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn man Fake News als solche entlarvt, soll man dann überhaupt ihre oft grindigen Quellen benennen oder macht man damit am Ende noch Werbung für sie?
Das ist eine gute Frage. Es gibt überhaupt viele Irrtümer oder Missverständnisse im Zusammenhang mit Fake News. Also zum einen, wann soll man sie mal überhaupt aufgreifen? Also der berühmte Streisand-Effekt ist nicht bei vielen Dingen überhaupt mal gescheiter. Man ignoriert sie. Ich glaube tatsächlich, man sollte sich erst damit beschäftigen, wenn sie eine gewisse Breitenwirkung erreicht haben, weil sonst macht man sie eigentlich nur unnötig populär. Und dann ist ja ein sehr beliebter Fehler, vor allem am Anfang gewesen, es wird langsam besser, dass man die Fake News mal in der Überschrift oder in der Ankündigung wiederholt und sie damit erst recht weiter verbreitet. Und sehr oft weiß man die Quelle auch schlicht nicht. Also manchmal ist es relativ einfach. Also es gibt dieses sehr unschöne Beispiel, eins noch von Herrn Strache, als er noch Politiker war, also vor dem Ausflug da auf die Mittelmeerinsel, als in Paris dieser furchtbare Terroranschlag in Bataclan war, hat er am nächsten Tag auf seine Facebook-Seite mit damals, glaube ich, rund 800.000 Fans ein Foto von jubelnden Menschen gestellt und darunter geschrieben, Jubel nach dem Terror hat wohl auch nichts mit dem Islam zu tun. Binnen 10 Minuten haben ihn Leute darauf hingewiesen, dass das ein Foto war von pakistanischen Cricket-Fans, die über den, glaube ich, WM-Sieg der pakistanischen Cricket-Mannschaft Jahre vorher gejubelt hatten und das absolut nichts mit Moslems oder mit Terror zu tun hatte. Was Herrn Strache nicht daran gehindert hat, das 24 Stunden lang auf seiner Facebook-Seite stehen zu lassen, obwohl er wusste, dass es ein Fake war und es dann irgendwann ohne jeden Kommentar, ohne Entschuldigung, ohne jede Erklärung zu löschen. Also das sind schon Dinge, wenn man sowas mitkriegt, da glaube ich, sollte man dann auch die Urheber benennen.
Momentan stößt man auf sehr viel russische Propaganda, die ja teilweise sogar in eigenen russischen Trollfabriken hergestellt wird. Was ist da besser, reagieren und richtigstellen oder ignorieren?
Wie gesagt, je nachdem, wobei man das ja schwer messen kann, was man das Gefühl hat, wie sehr ist es schon verbreitet. Also wenn einen jemand darauf anredet und man weiß es zufällig, dass es ein Fake ist, dann natürlich unbedingt richtigstellen. Wenn sich's sehr weit verbreitet hat, auch richtigstellen. Also ich bin ja auch seit etlichen Monaten mit sowas konfrontiert, hat das, glaube ich, gar nichts mit Russland zu tun, aber durch Social Media geistern seit Monaten irgendwelche Fake-Artikel und Fake-Fotos von mir, dass ich irgendwelche Geldanlagen empfehlen würde, Kryptowährungen, Prostatamittel, keine Ahnung was alles. Das gibt's in Österreich
ja, und mir.
Toll. Ja, genau. Nicht nur ich, in Deutschland kann es Markus Lanz, es kann auch Herr Mateschitz, also da gibt es ein paar Menschen, die dafür verwendet werden. Und das ist insofern schon total übel, als ich tatsächlich mindestens einmal die Woche ein E-Mail kriege, wo mir Menschen schreiben, also sie hätten wirklich nicht gedacht, dass ich mich für sowas hergebe und ob ich jetzt schon so dringend Geld brauchen würde und sonst was. Also es ist dann schon erschütternd, dass es wirklich Leute gibt, die den Schwachsinn auch glauben.
Du verweist im Buch auch auf Bernd Börksens Gedanken der redaktionellen Gesellschaft. Was ist damit gemeint?
Damit meint Börksen, dass wir mit einer derartigen Welle an Desinformation und möglicherweise nicht mal nur bewusster Desinformation überschwemmt werden, dass es nicht mehr nur reicht, wenn Journalistinnen und Journalistinnen wissen, wie man das identifiziert, sondern dass in Wirklichkeit jeder von uns ein paar so Grundkompetenzen haben müsste, um einschätzen zu können, ob Informationen zuverlässig sind oder nicht zuverlässig sind. Und das ist ja tatsächlich bei vielen Fällen, weil nicht gar so schwer. Die erste Frage, die man sich immer selber stellen sollte, ist es denn plausibel? Wenn etwas total absurd und total sensationell klingt, aber auf einer Website steht, von der man noch nie gehört hat, dann ist mal die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, extrem groß. Was macht man dann? Man googelt es einfach und schaut, ob man es auf einer bekannt seriösen Website auch findet. Und wenn man es dort nicht findet, okay, dann wäre rein theoretisch noch die Möglichkeit, dass alle geschlafen haben und diese super weltexplosive Verschwörungsenthüllung noch nicht recherchiert haben. Aber wenn es, sagen wir mal, 10 Stunden später noch immer auf keiner seriösen Website aufgetaucht ist, dann stimmt es einfach nicht, weil seriöse Medien, und zwar auf der ganzen Welt, nicht im Business sind, sensationelle Dinge zu verschweigen, sondern unser Geschäft ist es, besonders interessante Dinge zu erzählen. Also wenn es was besonders Interessantes gibt und seriöse Medien erzählen es nicht, dann ist es mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht wahr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine obskure Website, von der du noch nie gehört hast, die Weltverschwörung als einzige enthüllt hat, ist sehr, sehr, sehr gering, ist gleich null.
Nee, beim Hatte Strache wissen wir auch, dass er von Reptiloiden gesprochen hat. Also möglicherweise war das auch eine Webseiteninformation, die irgendwo mit zu wenig Check übernommen
hat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Von Herrn Stache haben wir ja auch gehört oder gelesen, dass er irgendwelche seltsamen Metallscheiben oder Schalen oder sowas in seiner Unterwäsche hat.
Eiförmige Messingschale, ja, vom Schamanen Georg aus dem Südburgenland geweiht. Bitte, dass ihr keine Fake News aufkommen, das ist die Geschichte hinter, hinter der Schale. Aber da gibt es möglicherweise eine Erklärung, weil der Gernot Rumpold war ja lange Zeit sein Geschäftspartner und erinnerst dich, du bist einer derjenigen, die das noch wissen, dass Gernot Rumpold ja verurteilt wurde, weil er auf einer Veranstaltung einem anderen Herrn in den Unterleib gezwickt hat, also in die Testikel. Und möglicherweise war das einfach die eiförmige Messingschale eine Schutzmaßnahme bei HC Strache. Um sich gegen
zu zumindest die Herren, hatten miteinander nicht nur irgendeine Zahntechnik-Kredit-Irgendwas-Geschichte, genau, deren Einzelheit nicht vergessen habe, sondern möglicherweise auch Rüstungen gegen Unterleibsangriffe.
Zum Beispiel. Könnte man vorstellen, dass es dadurch inspiriert war, bei Hatte Strache. Er wollte sich einfach schützen vor Zugriff von Gernot Rumpel. Muss man die Möglichkeit offen lassen zumindest. Ein von dir formuliertes Motto lautet: Fluten wir die Wutmaschinen mit Journalismus. Wie kann das funktionieren?
Ja, indem man die Wutmaschine mit Journalismus flutet, also indem seriöse Medien auf Social Media seriösen Journalismus und verifizierte und überprüfte Informationen verbreiten. Das ist tatsächlich ein bisschen eine ambivalente Geschichte, war auch im ORF ja ganz lange eine heftige Diskussion. Sollen wir das machen? Sollen wir bösen, profitorientierten amerikanischen Konzernen unseren Content schenken, damit die Geld verdienen? Nein, sollen wir nicht. Machen wir auch nicht, damit die Geld verdienen, sondern wir machen das deswegen, weil in Österreich fast 7 Millionen Menschen Social Media benutzen und junge Menschen zu 90-95% zum Teil ihre Informationen primär über Social Media bekommen. Und dort gibt's halt wahnsinnig viel Müll. Es gibt sehr viel sehr lustige Unterhaltung, es gibt auch viele interessante Dinge, auch gute Dinge wie Black Lives Matter oder Me Too, Dinge, die ohne Social Media gar nicht möglich gewesen wären. Vor allem gibt es aber unfassbar vielen Schrott. Jetzt kann man auf Social Media aber mit seriösem Journalismus kein Geld verdienen. Und das bedeutet, glaube ich, dass gerade öffentlich-rechtliche Medien wie der ORF, die ohnehin von allen bezahlt werden, die Verpflichtung haben, dort auch seriöse Informationen anzubieten. Und darum machen wir das seit einigen Jahren und auch sehr erfolgreich. Also die Zeit im Bild, Instagram-Seite hat knapp 1 Million Abonnentinnen, unsere Facebook-Seite ebenso. Und auf TikTok haben wir mittlerweile über 400.000, obwohl wir da erst vor 1,5 Jahren gestartet sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das in Zeiten wie diesen eine wirkliche Verpflichtung ist, für Öffentlich-Rechtliche das zu machen. Nicht deswegen, weil diese Medien so toll sind oder weil wir denen was schenken wollen, sondern weil so viele Menschen dort sind, die wir nicht nur den Propagandisten und Paranoikern und Verschwörungstheoretikern und Verkäufern überlassen können.
Interessanterweise gibt es in Österreich jetzt aktuell einen Gegentrend, nämlich die Warnung vor zu viel Journalismus. Der Verband der österreichischen Zeitungsherausgeber hat zu diesem Zweck ORF.at ausgedruckt und empört festgestellt, das sind 70 Seiten Zeitungspapier. Früher galt es als Scherz, wenn wer gemeint hat, man müsse das Internet ausdrucken. Jetzt meint der VEZ das aber ernst. Müssen wir uns gegen zu viel Journalismus wehren?
Nein, glaube ich nicht. Es ist wirklich wahnsinnig lustig, aber ich kann den Hintergrund ja ein bisschen verstehen. Es ist tatsächlich eine unfassbar schwierige Zeit für traditionelle und professionelle Medien. Also an sich hatte schon die Digitalisierung das traditionelle Geschäftsmodell praktisch kaputt gemacht. In Österreich, jedenfalls in so einem kleinen Land, hat noch niemand ein wirkliches Geschäftsmodell für digitale Medien mit seriösem Journalismus gefunden. Und dazu kam jetzt noch die Inflation, die Energiekrise, unglaublich explodierende Papierpreise und so banale Dinge, an die man ja häufig nicht denkt, wie das große Tageszeitungen, die viele Abonnentinnen haben, wie die Kleine Zeitung zum Beispiel, extreme Probleme mit dem Vertrieb haben. Die finden keine Menschen mehr, die eine Zeitung ins Lesachtal zustellen. Wenn dort aber die Zeitung mit der Post kommt, erst um 11 Uhr Vormittag oder am nächsten Tag, bestellen die Menschen sehr schnell ihr Abo ab. Das heißt, die haben tatsächlich sehr, sehr, sehr ernstzunehmende existenzielle Probleme und noch keine wirkliche Lösung dafür. Und das verstehe ich total und das macht mir große Sorgen als Staatsbürger und ich respektiere, dass das den Verlegern große Sorgen macht. Ich glaube nur tatsächlich, dass die Aktion jetzt der letzten Wochen zu glauben, das alles wäre vorbei, wenn man ORF.at zusperrt oder abschaltet oder zumindest einschränkt auf lauter 300 Zeichen, nicht 300 Zeilen, sondern 300 Zeichen Meldungen, ist halt ein Traum und eine Illusion und wird nicht stattfinden. Und wenn man ORF.at morgen abschaltet, wird keine einzige österreichische Zeitung ein einziges Abo mehr verkaufen.
Mich erinnert die Denkweise ein bisschen so an einen klassischen FPÖ-Ansatz, mit der die FPÖ-Wähler versucht anzusprechen, nämlich wir können dein Leben zwar nicht verbessern, aber wir sorgen dafür, dass es anderen schlechter geht als dir. Ist das angesichts der Zukunftsperspektive in der Medienbranche ein brauchbarer Lösungsansatz?
Ich arbeite beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bin kein Satiriker, deswegen überlasse ich die untergriffige Polemik dir.
Du distanzierst dich von dieser untergriffenen Polemik
mit der vom Medienrecht gebotenen Deutlichkeit.
Apropos Medienrecht, der Medienpolitik ist im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. Unter anderem geht es bei euch um die Frage, ist Österreich eine Mediokratie oder eine Boulevarddemokratie? Ist unser Land vielleicht beides?
Wahrscheinlich. Tatsächlich ist ja interessant, dass es kaum ein Land auf der Welt gibt, vielleicht noch ein bisschen mit Ausnahme von England, in dem Boulevardzeitungen derartig einflussreich sind. Etwa 50% der Zeitungsleser und Leserinnen in Österreich informieren sich aus den drei großen Boulevardzeitungen. Das ist sehr ungewöhnlich und die politische Macht und der politische Einfluss dieser Zeitungen ist ja wirklich viel dokumentiert. Also das ist jetzt schon einige Zeit her, aber dass die Sozialdemokratie plötzlich von einem Tag auf den anderen beschlossen hat, dass sie für ein Berufsheer wäre, was wirklich gegen jede Tradition dieser Partei seit dem Jahr 1934 war, hatte ausschließlich damit zu tun, dass die Corona-Zeitung beschlossen hatte, damals jetzt für ein Berufsheer zu sein. Interessanterweise ging die Volksabstimmung dann doch, die Volksbefragung dann doch anders aus. Wir alle erinnern uns mit großem Amüsement an Tiere würden Feimann wählen in der Krone-Zeitung und ähnliche Dinge. Boulevardmedien haben einen sehr großen Einfluss in Österreich. Medien haben tatsächlich auf die Politik mehr Einfluss, als sie haben müssten, wenn man zum Beispiel daran denkt, wie erfolgreich Wolfgang Schüssel zum Beispiel die Krone-Zeitung ignoriert hat. Also zumindest zeitweise ignoriert hat, also dann auch nicht immer ignoriert hat. Also wir wollen auch nicht ganz vergessen, das ÖVP-Liederbuch, als Frau Ministerin Gehrer, Herr Klubobmann-Molterer und Herr Vizekanzler, glaube ich, damals noch, oder Bundeskanzler, weiß ich nicht mehr, Wolfgang Schüssel, in Tracht und mit Instrumenten am Titelblatt der Sonntagskrone Volkslieder präsentiert haben. Aber an sich sozusagen geht's schon auch mit ein bisschen Zurückhaltung, glaube ich.
Weißt du noch die Instrumente? Ich weiß sie noch.
Liesl Gehrer war Ziehharmonika, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja, Willi Molterer war Ziehharmonika. Liesl Gehrer war die Querflöte auf jeden Fall.
ja, ich meine, ich bewundere jeden Menschen, der ein Instrument spielen kann. Aber
aber schön, dass sich solche Bilder doch eingeprägt haben bei uns. Also
Viktor Klima hat mal bei einem Fototermin mit der Kronenzeitung dem Klaus Pandi, damals Innenpolitikchef, dessen ganz kleines Kind, das zufällig da war, aus der Hand genommen und in die Kamera gehalten und hat mit dem Baby von Pandi posiert und über den Kinderwunsch seiner damaligen Frau gesprochen. War auch entzückend.
Der Crolli First Dog, dem ist es ja danach nicht gut gegangen, von Viktor Klima.
Ja, der ist dann auf irgendeinem burgenländischen Bauernhof, irgendwie hat er dann quasi seinen alten Teil verbracht. Ne?
Nicht einmal Eiderbichl, nicht einmal, ganz traurig. Crolli war ganz ramponiert am Schluss und von Klima verstoßen, vergessen. Und so gesehen muss der Pandi froh sein, dass er sein Kind zurückbekommen hat, glaube ich. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben dazu geführt, dass Inseraten Korruption kein Insider-Thema mehr ist, sondern als Begriff in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Erhöht das die Chance, dass sich in Zukunft da was ändern wird?
Ja, ich hoffe schon. Also ein bisschen was hat sich ja schon geändert, auch in den letzten Jahren. Also der Begriff ist vielleicht ein bisschen neu, aber das Thema an sich nicht. Ich erinnere mich an ein Sommergespräch, das ich mit Werner Faymann geführt hatte im Jahr 2012. Und damals ging es um die ASFINAG und ÖBB-Inserate des Verkehrsministers Faymann. Also da gab es so schöne Dinge wie, die ÖBB hatte eine doppelseitige Inseratenserie in der Kronezeitung geschaltet, in der der damalige Verkehrsminister dann eine Kolumne geschrieben hat.
Nämlich wie schlechte ÖBBs hat er geschrieben. Das war das Tolle. Die Leute konnten Sprüche schreiben, was alles nicht passt bei der ÖBB und der Werner Faymann hat gesagt, ich weiß ihn dann. Das war die Werbung für die ÖBB.
Ziemlich unglaublich. Und es hat tatsächlich ja dann auch die Staatsanwaltschaft damals ermittelt in der ASFINAG, wegen der ASFINAG-Inserate, hat das aber damals eingestellt und das ist immerhin 10 Jahre her. Was damals schon passiert ist, ist, dass es ein paar Gesetzesänderungen gab, also diese ganz primitiven Inserate, wie das auf Steuerzahlerkosten den Menschen erzählt wird, wie toll die Regierung ist mit großen Köpfen der Politiker in den Inseraten, die gehen nimmer. Also die Inserate müssen zumindest so tun, als hätten sie irgendeine Art von Informationswert und es dürfen keine Politikerköpfe mehr drauf sein. Aber tatsächlich, dass in dem Moment, wo sich eine Regierungskoalition einigt auf eine Steuerreform, dann das Finanzministerium riesige Inserate schaltet in Boulevardzeitungen. Es kommt jetzt die ganz, ganz tolle Steuerreform, Informationswert null, Kosten sehr hoch. Es freut sich die Boulevardzeitung und möglicherweise dann der Minister, der das bewilligt hat. Das sollte hoffentlich irgendwann dann auch aufhören.
Aus welchem Grund fürchten sich österreichische Politiker immer noch vor den Boulevardmedien?
Das ist eine wirklich gute Frage. Warum zum Beispiel gehen so viele Politiker und Politikerinnen zu Wolfgang Fellner in diesen Garagenfernsehsender? Ich weiß es nicht.
Vielleicht wird hier Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit verwechselt.
Ich habe schon gesagt, die Polemik überlasse ich dir, aber...
Aber du hast auch keine Erklärung, warum sie es tun.
Nein, ich habe null Erklärung dafür. Also wenn man sehr häufig oder länger im Fernsehen ist, und das bin ich ja jetzt doch schon recht lange, dann wird ja gelegentlich auch über jemanden geschrieben. Und das heißt, man hat auch in irgendeiner Weise quasi Pressekontakte. Ja. Ich spreche nicht mit OE24 seit vielen Jahren. Und es funktioniert. Also die schreiben ab und zu irgendwas Blödes über mich, jetzt aber auch nicht irgendwie so oft. Sie schreiben nichts Freundliches über mich, aber das ändert nichts an meinem Leben und es ändert nichts irgendwie an meinem Job. Es funktioniert tadellos. Man muss nicht. Ja? Es gibt ein interessantes Medium in Österreich, das wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele Leute kennen, die uns zuhören. So eine Art Schülerzeitung für die Werbebranche. Die in einer lachhaften Auflage irgendwas erscheint. Aber knallevoll ist irgendwas mit Inseraten. Mir ist immer ein totales Rätsel, warum da so viele Inserate drinnen sind, weil es hat, wie gesagt, eine Auflage, das könntest du mit dem Leiterwagen austragen. Und der Herausgeber, der Verhaltensauffällige dieser Zeitung, schreibt sehr gerne sehr unfreundlich über mich. Und er hat mal, ich glaube, 7 oder 8 Leitartikel hintereinander mir gewidmet, die wirklich sehr, sehr, sehr unfreundlich waren. Und es war wurscht, das hat mich noch nie jemand darauf angeredet. Never ever. Und ich weiß nicht ganz genau, warum Menschen irgendwas sagen, dann in der Hoffnung, was halt über sie würde vielleicht nicht schlecht geschrieben, irgendwo irgendwelche Inserate schalten, weil so what?
Ja, das kenne ich dieses Medium, das landet bei mir sofort in meinem großen Rundordner. Und der Herausgeber, der Herr Mucher, der ist wirklich ein Wolfgang Fellner in der Richard Lugner-Version. Also ja, es ist vollkommen sinnlos und vollkommen irrelevant. Und natürlich kann man die Dinge ignorieren auch. Apropos Wolfgang Fellner, in dem Buch, dem Buch vorangegangenen Podcast trinkst du aus einem Heferl mit der Aufschrift Journalisten sind sowieso die größten Huren unseres Planeten. Ein legendäres Strache-Zitat aus dem Ibiza-Video. Woher hast du das Heferl?
Das hat mir meine hinreisende Frau mal geschenkt.
Kriegt der Strache da dann Themen?
Keine Ahnung, ich glaube aber eher nicht. Aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Offenbar nicht allzu viele da im Internet, die mich immer regelmäßig zu Spenden aufruft. Also.
Relevant, da ist ja was Strache im Video über die geplante Urbanisierung österreichischer Medien sagt. Siehst du diese Gefahr gebannt oder ist die noch immer vorhanden?
Naja, also die momentane Regierung, glaube ich, legt jetzt nicht so sehr drauf an. Also ich glaube, zumindest die Grünen würden versuchen, das irgendwie zu verhindern. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Frau Raab unbedingt Orbansche Verhältnisse einführen möchte. Aber mein Gott, nachdem der Herr Kickl in jeder Rede praktisch jetzt Herrn Orban als sein Vorbild rühmt, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, dass wenn er die Möglichkeit dazu hätte, dass er in die Richtung gerne was probieren würde. Also wir wissen ja mittlerweile, dass tatsächlich nur das Ibiza-Video verhindert hat, dass die ORF-Gebühren abgeschafft wurden im Jahr 2019. Also ÖVP und FPÖ waren sich damals einig und wollten das damals machen und hätten es ein paar Monate später gemacht, hätten den ORF ziemlich sicher deutlich geringer aus dem staatlichen Budget finanziert und damit verstaatlicht. Und das wäre tatsächlich ein gewaltiger erster Schritt Richtung Urbanisierung gewesen. Ich möchte nicht ausschließen, dass wenn Herr Kickl die Möglichkeit dazu bekommt, dass er das dann wieder versucht und wenn er einen Koalitionspartner findet, der da mitmacht, weil er wird wohl keine absolute Mehrheit bekommen, dann kann es schon in die Richtung gehen.
Was ist wahrscheinlicher für den vielleicht nicht komplett unmöglichen Fall, dass Kickl tatsächlich der nächste Bundeskanzler wird? Wird er eher versuchen, den ORF abzudrehen? Oder wird er eher versuchen, den ORF für sich zu instrumentalisieren?
Ich halte für ziemlich unwahrscheinlich, dass Herr Kickl Bundeskanzler wird. Ich sehe die politische Logik nicht. Er wird keine absolute Mehrheit kriegen, würde ich jetzt mal vermuten, mal bei der nächsten Wahl. Also das heißt, er braucht einen Koalitionspartner. Dass es die SPÖ macht, scheint mir unwahrscheinlich. Die ÖVP hat jetzt offenbar kein grundsätzliches Problem mit Koalitionen, mit den Freiheitlichen. Nur, warum sollte sie Herrn Kickl zum Bundeskanzler machen? Also die bisher einzige Logik der ÖVP für Koalitionen mit der FPÖ war ja, dass die ÖVP den Bundeskanzler behält. Also wenn sie eh selber den Bundeskanzler nicht kriegen, dann können sie ja eh mit der SPÖ auch oder mit einer anderen Partei. Also ich sehe die politische Logik noch nicht ganz.
Na gut, aber wenn es zu dieser Koalition kommen sollte, in dem Punkt könnten sich ja sogar ÖVP und FPÖ einig sein. Nämlich in der Frage, ORF, lassen wir ihn ganz zusperren oder tun wir ihn so für uns einnehmen, dass wir ihn fester in der Hand haben?
Also ganz zusperren war ja nicht mal 2019 die Idee, ne? Sondern war die Idee nur staatlich finanzieren, aus dem Budget heraus. Und das bedeutet natürlich, mehr direkten Einfluss zu kriegen. Also abschaffen würde mich überraschen. Also ich glaube, man würde eher versuchen, mehr Zugriff zu kriegen.
Anlässlich von aus Chats bekannt gewordenen politischen Interventionsversuchen im ORF hat Rudolf Mitlöhner im Kurier geschrieben, das Problem wären nicht die Interventionen an sich, sondern dass jene der ÖVP nichts gebracht hätten. Fehlt der ÖVP da einfach im ORF ein Richard Grasl?
Aber ich habe keine Ahnung, was der ÖVP so fehlt. Aber dass die Interventionen der ÖVP nichts gebracht hätten, also ich arbeite dort jetzt schon ziemlich lange und habe das Gefühl, dass seit wir uns im Jahr 2006, und das ist jetzt doch schon ziemlich lang her, erfolgreich gegen den damaligen Chefredakteur gewehrt haben, dass eigentlich fallen mir jetzt keine Interventionen ein, die was gebracht hätten. Also ich glaube, da hat sich wirklich was geändert. Das war tatsächlich früher ein Problem und ich glaube, dieses Problem haben wir ziemlich gut in den Griff gekriegt. Die Redaktion ist sehr selbstbewusst, die Redaktion hat eine extrem starke Redaktionsvertretung. Ich glaube, es ist die Sensibilität in der Öffentlichkeit größer geworden. Die Redaktion ist selbstbewusster. Also direkte Interventionen sind nicht das Problem. Das Problem sind Side-Letters über Personalbesetzungen, die dann möglicherweise irgendwie stattfinden. Und die sind nicht einmal so sehr das Problem, weil damit so direkt in die Berichterstattung eingegriffen würde, sondern die sind vor allem deswegen ein Problem, glaube ich, weil man damit im ORF jüngeren Menschen signalisiert, wenn du hier Karriere machen willst, irgendwie solltest du dich an eine Partei anlehnen, die dich dann fördert. Und das ist natürlich genau das falsche Signal. Wenn du hier Karriere machen willst, sollst du deine Arbeit möglichst gut machen. Und darum sind diese Absprachen so fatal und darum finde ich auch diese Besetzung des Stiftungsrates nach den derzeitigen Kriterien so ein fatales Signal. Nicht deswegen, weil irgendjemand direkt in die Nachrichtensendungen eingreifen würde.
In eurem Buch vergleichst du Interviewer mit Kellnern, denn die müssten auch zu allen Gästen gleich freundlich bleiben. Aber wenn der Gast sie anrülpst oder sich ins Tischtuch schneuzt, haben dann nicht auch Kellner ihre Grenzen? Und wann sind die bei dir als Interviewer erreicht?
Ich bin sehr tolerant und gleichmütig und einigermaßen phlegmatisch und um 22 Uhr auch schon müde. Also es gab ein einziges Interview in den 20 Jahren, die ich das mache, das ganz, ganz, ganz knapp am Abbruch war, nämlich wirklich ein paar Sekunden davor. Das war jenes mit Frank Stronach. Ansonsten breche ich Interviews nicht ab. Ich antworte irgendwas deswegen mit diesem Kellnervergleich oder auch mit einem Arztvergleich. Oft, weil ich eben gefragt werde, ob es einen Unterschied macht, ob man Menschen interviewt, die einem sympathisch sind oder weniger sympathisch sind oder die man wählen würde oder nie wählen würde. Und da sage ich eben immer drauf, es gibt viele Berufe, in denen man von dem abstrahieren muss. Wenn ich jetzt in die nächste Notaufnahme komme und eine Ärztin, weil ich ohnmächtig geworden bin oder keine Ahnung was, und eine Ärztin dort Dienst hat, die mich möglicherweise aus dem Fernsehen kennt und findet, boah, der Armin Wolf aus der ZIP 2, wie nett, wenn er dann wach ist, dann machen wir ein Selfie und für die Oma Autogramm oder so. Oder die denkt sich, boah, der Wolf, das ist krass, aus der ZIP 2 bei mir am OP-Tisch. Das muss sie trennen können. Die muss mich bestmöglich medizinisch versorgen können, ganz egal, was sie über mich denkt. Und wenn sie das nicht trennen kann, darf sie nicht Ärztin werden. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich operiere, was kommt.
Da muss ich jetzt aber eine Lebenshilfefrage stellen, weil du ja nicht nur die Gespräche nicht abbrichst, sondern du verlierst auch nie die Kontenance. Was ist das Geheimnis deiner Gelassenheit?
Sag ich doch, ich bin schon müde um 22 Uhr. Ich mache das schon so lange, irgendwas, das ist halt ein Teil des Jobs. Also ich kann irgendwie nicht anfangen, mit den Leuten rumzukeppeln. Also geht einfach nicht, aber ja.
Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Also, ja, nein, muss ich sagen, vielleicht sollte ich es mit der Müdigkeit probieren, weil ich könnte das nicht.
Ja, später aufzeichnen, ja.
In einem Interview hast du gesagt, meine Erfahrung aus 38 Jahren Journalismus ist, es gibt deutlich weniger Strategie, als man glaubt. Wie meinst du das?
Ja, viel, was man glaubt, irgendwie, das stecken total sinistere Pläne dahinter oder Strategie oder gar Verschwörungen, irgendwie. Es ist einfach nur passiert. Oder der Bautschert oder, also, es gibt wirklich wenig Verschwörungen, glaube ich.
Wenn man sich so wie du viel mit Politik beschäftigt, kommt zwangsläufig irgendwann die Frage, warum gehen sie nicht selber in die Politik? Was antwortest du da den Fragestellern?
Weil ich sehr viel besser darin bin, Politik zu beobachten, als ich wäre, sie zu machen. Weil mir dafür ganz viele Talente fehlen würden, das habe ich immer schon geahnt. Und dann habe ich ein paar Jahre lang meine Dissertation recherchiert über prominente QuereinsteigerInnen in der Politik. Und da sind in Österreich etliche Journalistinnen und Journalisten dabei gewesen, von Ursula Stenzel über den Herrn Bretter-Ebner bis zu Josef Bockal, Hans-Peter Martin und noch ein paar andere. Und ich habe mich sehr intensiv mit den politischen Karrieren dieser Quereinsteiger beschäftigt und die waren nicht immer nur super erfolgreich. Und die sind alle an sehr ähnlichen Dingen gescheitert und genau an den gleichen Dingen würde ich auch scheitern. Ich kann ganz wenige Dinge, aber eine der Dinge, die ich glaube, ich halbwegs kann, ist irgendwie, ich kann halbwegs einschätzen, was ich kann und was ich nicht kann.
Ich finde es auch schön, dass so ein Quereinsteiger auch ein bisschen Inspiration für das Buch geliefert hat, weil der Tassilo Valentin saß bei dir und du hast ihm nachgewiesen, dass Sachen, die er geschrieben hat, nicht stimmen. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Es war eine ganz klare Situation, Fake News werden als solche entlarvt und vis-à-vis sitzt jemand, der das einfach nicht wahrhaben will. Was macht man da quasi als Entlarver?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation, weil, also das war deswegen ganz skurril, weil ich bin ja ein fleißiger Mensch und habe in der Vorbereitung auf das Interview mit Herrn Valentin tatsächlich alle seine Bücher gelesen. Also nicht alle, weil zwei Bände gibt es nicht mehr, aber von den 10, glaube ich, 8 oder von 9, 7, ich weiß nicht mehr genau. Es ist eine Ansammlung aller seiner Kolumnen, die er da in der Krone geschrieben hat. Und ich war völlig fasziniert, weil es genau das passiert beim Lesen, was ich vorhin gesagt habe, wie man Fake News relativ schnell enttarnt. Du liest etwas, das dir total unplausibel vorkommt und dann sollte der erste Schritt nicht sein, dass man es glaubt und weitererzählt, sondern dass man schaut, kann das stimmen? Ja. Und das Interessante ist, Herr Valentin ist ein bisschen redundant, also er wiederholt seine Kolumnen regelmäßig. Es gibt nur ungefähr 15 verschiedene Kolumnen, von denen er jede, glaube ich, schon 10 oder 20 Mal geschrieben hat, leicht abgeändert, und in der immer die gleichen falschen Behauptungen vorkommen. Und ich habe die gegoogelt und ich war wirklich was erstaunt, was da alles, also falsch zusammengedichtet, höchst selektiv interpretiert oder einfach frei erfunden war. Und ich wusste das dann, dass das so war, und habe ihn halt im Interview damit konfrontiert, und tatsächlich ist ein gewisses Problem, wenn er dann sagt, es stimmt nicht. es ist alles wahr. Und ich kann auch sagen, nein, es ist nicht wahr. Er kann auch sagen, doch, es ist schon wahr. Ich sage wieder darauf, nein, es ist nicht wahr. Und das ist tatsächlich im Fernsehinterview nicht auflösbar. Also ich habe dann danach auf Twitter einfach ein paar Belegstellen vertwittert, aber tatsächlich ist im Fernsehen nicht auflösbar. Was mich übrigens erinnert an jenes Interview, das vielleicht eine meiner größten Niederlagen je war, und das Interview, an das ich mich am wenigsten gern oder jedenfalls sehr ungern zurückerinnere, mit Richard Lugner als Präsidentschaftskandidat, 6 Jahre vorher, dem ich gesagt habe, sie haben gesagt, sie schmeißen als Bundespräsident die Regierung hinaus und ordnen dann Neuwahlen an. Das können sie nicht als Bundespräsident. Und sie sagt, doch, das kann ich, steht in der Verfassung. Das können sie nicht. Brauchen sie einen Vorschlag der Bundesregierung. Sagt er, nein, brauche ich nicht. Sage ich, doch, brauchen sie schon. Er sagt, nein, brauche ich nicht. Und das ging dann 5-mal irgendwas hin und her. Und letztlich irgendwas sagen, kannst du dann nur hoffen, dass ein Großteil des Tipp-2-Publikums dann hoffentlich doch glaubt, dass ich mehr über die österreichische Bundesverfassung weiß als Herr Lugner, und Herr Lugner halt mehr darüber weiß, wie man ein Einkaufszentrum betreibt, als ich. Aber es ist nicht hundertprozentig befriedigend auflösbar.
Am Ende eurer letzten Podcast-Folge wirst du nach einem medienpolitischen Wunsch gefragt, und du wünschst dir die Entpolitisierung des ORF-Stiftungsrates. Hat dieser Wunsch Chancen auf Erfüllung?
Ja, schauen wir mal. Ne? Also jetzt liegt ja zurzeit eine Beschwerde des Landes Burgenlands beim Verfassungsgerichtshof über die Zusammensetzung des Stiftungsrats, und der wird sich offenbar oder hoffentlich im Juni damit beschäftigen. Und ich glaube schon, dass es eine gewisse Chance gibt, dass das aufgehoben wird. Falls nicht, ist es, glaube ich, tatsächlich auf längere Zeit irgendwie einzementiert, und das wäre, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Also ich bin ganz sicher, dass einzelne Bestimmungen werden ganz sicher aufgehoben. Also zum Beispiel, wie Publikumsräte in den Stiftungsrat dann ausgesucht werden oder Publikumsräte nominiert werden von der Medienministerin. Das kann so nicht verfassungsgemäß sein, aber das ist halt ein Detail. Grundsätzlich geht es halt darum, ob die Regierung quasi automatisch eine Mehrheit im Stiftungsrat haben soll mit Leuten, die sie nominieren kann. Und ich hoffe und würde mir wünschen, dass das aufgehoben wird und dann neu geregelt werden muss.
Eine ganz naive Frage von mir. Laut Gesetz ist es jetzt schon so, dass Stiftungsräte ihr Amt an keine Weisungen und Aufträge gebunden und mit derselben Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit wie ein Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft zu erfüllen haben. Was sie aber nicht tun, es gibt einen Freundeskreis, sie sind verpflichtet. Deshalb könnte sich der ORF in Berufung auf § 20 Absatz 2 des ORF-Gesetzes juristisch diese Herrschaften zur Verantwortung ziehen. Warum macht er das nicht schon jetzt?
Also erstens bin ich zu wenig Jurist, um zu beurteilen, ob diese These stimmt. Aber selbst wenn deine These stimmt, müsstest du die Frage dem Roland Weißmann, dem Generaldirektor des ORF, stellen.
Okay, na, ich werde mal anrufen, schauen, ob ich ihn erwische. Es ist nämlich noch ein Punkt, der ist mir auch aufgefallen, der jetzt schon im ORF-Gesetz drinnen steht, nämlich, dass die Landeshauptleute ein Anhörungsrecht haben, aber von einem Mitspracherecht oder von einem Entscheidungsrecht ist nicht die Rede. In der Frage, wer jetzt Landesstudiechef in den jeweiligen Bundesland werden darf. Brauchen wir vielleicht ein unmissverständlich formuliertes Weghörungsrecht?
Nein, ich glaube, man braucht überhaupt kein Recht der Landeshauptleute in diesem Zusammenhang. Weder anhören, noch weghören, noch zuhören, noch irgendwas. Ich weiß beim besten Willen nicht, was die Landeshauptleute im ORF-Gesetz verloren haben.
Der Stiftungsrat Heinz Lederer von der SPÖ bezeichnet die Infragestellung des Stiftungsrates durch ORF-Redakteure als Selbstzerfleischung. Jetzt einmal abgesehen davon, dass das mir ein medizinischer Irrtum erscheint, weil das Entfernen einer Warze kann zwar einen Schnitt ins eigene Fleisch bringen, aber ist definitiv keine Selbstzerfleischung. Was wäre eine zukünftige Alternative für den Stiftungsrat?
Auch von dieser Polemik distanziere ich mich natürlich mit der vom Medienrecht gebotenen Deutlichkeit. Im Übrigen kenne ich keinen ORF-Redakteur, der den Stiftungsrat in Frage stellt, weil dass der ORF irgendeine Art von Aufsichtsgremium braucht, ist, glaube ich, völlig unbestritten. In Frage gestellt wird ja nur, wie dieser Stiftungsrat nominiert und zusammengesetzt wird. Und selbst wenn er so zusammengesetzt ist, wie er jetzt zusammengesetzt ist, warum es dort Freundeskreise gibt. Also die sind ja nirgendwo vorgesehen und die Stiftungsräte sind wahrlich nicht dazu gezwungen, sich in parteipolitischen Freundeskreisen zu engagieren. Müssen sie nicht, könnte man ihnen vielleicht mal sagen, ihr müsst das nicht.
Na, aber das ist vielleicht genau der Punkt, dass sie einfach, man müsste sie informieren. Das ist ja immer auch das Problem beim ORF mit dem Kultur- und Bildungsauftrag. Der Herr Lederer hat ja auch gemeint, der ORF hätte durch zu exzessive ökologische Schwerpunkte wie Mutter Erde Publikum verloren. Grund dafür sei, dass es an Breite fehle, etwa Interessen von Arbeitnehmern und Wirtschaft. Jetzt hat der ORF aber seinen gesetzlich vorgeschriebenen Bildungsauftrag. Gilt der auch, wenn die Interessen von Arbeitnehmern und Wirtschaft nicht berücksichtigt werden?
Ich glaube schon, aber ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, Florian, du solltest diesen Teil des Gesprächs vielleicht mit Heinz Lederer führen. Die Heinz-Lederer-Exegese gehört jetzt zum Beispiel nicht zu meinen Stärken.
Okay, das heißt, du hörst auch nicht wirklich hin, wenn die Forderung kommt, die immer wieder aus der Politik kommt, wurscht jetzt von welchem Stiftungsrat oder von wem, dass ORF-Mitarbeitern Aktivitäten in den sozialen Medien verboten werden sollen. Du hast allein auf Twitter fast 600.000 Follower. Fürchtet sich die Politik deshalb vor dir?
Das weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Also ich möchte ja keine Politiker haben, die sich vor den Twitter-Accounts von Journalistinnen und Journalisten fürchten, sondern die sind hoffentlich ein bisschen selbstbewusster. Ich höre diese Forderung gelegentlich und lese sie gelegentlich. Ich habe dann immer ganz kurz den Impuls, dem jeweiligen Politiker oder Politikerin, die das sagen, eine Ausgabe des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes zu schicken. Mach's dann doch nicht und denk mal, joi.
Das heißt aber ernsthaft, siehst du die Gefahr nicht, dass dir quasi verboten wird, eines Tages die sozialen Medien zu bespielen?
Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das mit der österreichischen Verfassung zusammengehen sollte, dass es gewisse Regeln dafür gibt, wie Menschen, die im ORF arbeiten, soziale Medien bespielen, halte ich für total sinnvoll. Die haben wir ja auch schon lange. Und ich twittere ja nicht einfach nur, was mir lustig ist, sondern mir ist ja sehr bewusst, wo ich arbeite. Und mein Twitter-Account ist zwar kein ORF-Account, sondern mein persönlicher. Und das ORF-Gesetz gilt nicht für meinen Twitter-Account, aber natürlich folgen mir auch deswegen so viele Menschen, weil ich diesen Job habe und wissen, wo ich arbeite. Und ich habe für mich eine total simple Twitter-Regel. Ich twittere das, was ich auch bei einer Podiumsdiskussion oder in einem Gespräch wie diesem hier sagen würde. Also auch in diesem Gespräch formuliere ich ja möglicherweise ein bisschen salopper, als ich es im ZIP2-Studio tun würde, weil auch dieses Gespräch ist keine ORF-Sendung. Ja, und mein Twitter-Account ist auch keine ORF-Sendung. Trotzdem weiß ich, wo ich arbeite und deswegen distanziere ich mich gelegentlich mit der vom Medienrecht gebotenen Deutlichkeit von untergriffigen Polemiken des Interviewers.
Könnte man theoretisch auch sagen, wenn du ein Buch schreibst, muss man sich vorher anschauen, was das für ein Buch ist und du das dann darfst oder hast du da alle Freiheiten?
Also ich habe ja schon ein paar Bücher gemacht und es gibt ja, wie gesagt, auch in unserem aktuellen Buch ein großes Kapitel über Politik und Medien. Ich habe niemanden gefragt, was ich dort schreiben darf. Es hat sich niemand angeschaut vorher. Es hat sich auch bis jetzt niemand beschwert aus dem ORF darüber. Also ich bin halbwegs erwachsen. Ich arbeite seit über 35 Jahren im ORF. Ich glaube, ich weiß halbwegs, was mir bei einem Job zusammenpasst und was nicht. Also es mag gelegentlich Stiftungsräte oder Politikerinnen glauben, die es ein bisschen geben, die es ein bisschen enger sehen als ich. Aber bis jetzt habe ich die Debatte gut ausgehalten. Und ich glaube, ich kann es ganz vernünftig begründen und gehe, glaube ich, halbwegs vernünftig damit um.
In der TV-Satire Die Vier, da hatten wir die große Ehre, dass du in der legendären Folge Der vierte Mann über das Mediensystem in Österreich mitgespielt hast. Der Politik ist es damals gelungen, Die Vier da abzudrehen. Hypothetische Frage, wenn es Die Vier da heute noch geben würde, dürftest du wieder mitspielen und würdest du wieder wollen?
Ich hoffe doch sehr. Also erstens war das ein großer Spaß, abgesehen davon, dass ich damals erkannt habe, wie unfassbar anstrengend die Filmaufnahmen sind. Weil ich glaube, ich komme 3 Minuten vor in dem Ding und wir haben, glaube ich, von 6 in der Früh bis um 23 Uhr gedreht. So, aber also Fernsehen geht flotter oder so. Aber es war ein großer Spaß. Ich habe die Folge auch in den letzten Jahren wieder gesehen. Ich finde sie immer noch absolut genial, wie überhaupt die allermeisten Folgen von Die Vier da. Und ich glaube überhaupt nicht, dass es irgendein Problem gäbe. Also wenn es die Sendung gäbe und ihr würdet mich einladen, würde ich freundlich die zuständigen Menschen fragen, ob ich darf und wäre mit Vergnügen wieder dabei.
Da kann ich natürlich mal wirklich ganz laut sagen, möge diese Übung gelingen. Das wäre mir eine große, große Freude und Ehre. Lieber Armin, vielen Dank für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.
Das war die 82. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen, werde ich am 12. Juni sagen können. Da gibt es die letzte Folge der 7. Staffel ab 19.30 Uhr live in der Bühne im Hof in St. Pölten zu sehen. Abschlussgast ist traditionell Florian Klenk. Karten dafür sind zum Beispiel über die Webpage der Bühne im Hof jetzt schon erhältlich. Davor gibt es nächste Woche wieder hier eine neue Folge mit dem Autor und ehemaligen Chronikchef der Kronenzeitung Thomas Schrems als Gesprächsgast. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.